Die SVP sorgt wieder mal für Schlagzeilen. In den letzten Wochen und Tagen ist es um die Frage gegangen, sagt die Partei Ja zu dieser Gesundheitsreform, wo wir am 24. November darüber abstimmen, oder sagt sie Nein? Die Ungewissheit und das Hin und Her ist so lang gegangen, bis der Christoph Blocher letzten Freitag gesagt, er sage Ja dazu. Jetzt sagt auch die Partei Ja dazu. Das wirft Fragen auf. Wer hat eigentlich zu sagen in der SVP? Und warum fährt die Partei in der letzten Zeit bei gewissen Themen einen Slalomkurs? Das wollen wir heute besprechen im Podcast «Hinter den Schlagzeilen» von CH Media. Mein Name ist Stefan Bühler und bei mir sind heute Benjamin Roche und Francesco Benini von der Inlandredaktion. Salut zusammen.
Salut Stefan.
Hallo.
Francesco, erste Frage, wie geht es Christoph Blocher?
Christoph Blocher geht es gut. Er ist 84 geworden und ich habe gefunden, vor ein paar Jahren hat es dann auch ausgesehen, als könnten seine Kräfte langsam schwinden und für das gibt es eigentlich keine Anzeichen. Also er ist nach wie vor im Saft.
Wie ist es dazu gekommen, dass er sich jetzt plötzlich in die Diskussion hat eingemischt?
Also es ist eigentlich so gelaufen, die Gesundheitsreform, die war im Parlament gewesen, und dort hat die SVP-Fraktion mit grosser Mehrheit Ja gesagt. Daraufhin ist dann aber zu einem Meinungsumschwung gekommen, vor allem weil wichtige Exponenten von der Partei dagegen sind, namentlich der Thomas Aschi, der Fraktionspräsident. Und er hat dann eigentlich mitunter in der Parteileitung durchgesetzt, dass man sich eher sollte für ein Nein einsetzen sollte. Und das hat zu einem Knatsch geführt innerhalb von der Partei. Und ich deute die Wortmeldung von Christoph Blocher ein bisschen so, dass er probiert hat, die beiden Flügel zu einen, bevor es allzu sehr ausartet vor dieser Delegiertenversammlung.
Es hat eine interessante zeitliche Koinzidenz gegeben, weil die Gremien haben sich getroffen am vergangenen Freitagnachmittag, wo sie müssen darüber entscheiden, welchen Antrag machen wir an die Delegierten. Und die Intervention von Christoph Blocher ist am Freitagmittag gekommen auf seiner Talkshow, wo mittlerweile fast schon die 900. Sendung ausgestrahlt worden ist. Also kurz vorher hat er eigentlich noch den Tarif durchgegeben.
Vielleicht nur mal ganz kurz, wenn wir hier mal einschieben, um was es in dieser Abstimmung geht. Das heisst, einheitliche Finanzierung der ambulanten und stationären Versorgung EFAS. Schon das lässt darauf schliessen, dass es eine komplizierte Geschichte ist. Wenn man es ganz einfach sagen will, ist es so, dass heute Kantone gewisse Sachen müssen zahlen und die Krankenkassen andere Sachen zahlen und dass das zum Teil dazu führt, dass dann Patientinnen und Patienten irgendwie hin und her geschoben werden. Und jetzt sagt man, wir finden eine Lösung, wo Kantone und Krankenkassen gemeinsam die Gesundheitskosten tragen, ohne dass möglicherweise nachher die Patienten müssen leiden unter Optimierungsmassnahmen in den Spitälern. So, das in a nutshell. Wir kommen zurück zu der SVP, wo also einmal mehr Christoph Blocher mit einem Ordnungsruf hat einen Meinungsumschwung herbeigerufen. Und das wirft natürlich die Frage auf, wer hat eigentlich zu sagen in der SVP? Präsident ist seit Anfangsjahr oder seit dem Frühling der Marcel Dettling, Bergbauer aus dem Kanton Schweiz. Ist er gar nicht wirklich der Chef?
Ich glaube schon, dass er der Chef ist. Ich glaube, er hat aber nicht eine ausgeprägte Linie, wo die Partei soll durchgehen soll, abseits von den Kernthemen. Ich glaube, es gibt gewisse Themen, wo die Partei absolut geeint auftritt. Neutralität ist eins, Ausländer, Migration. Das sind Themen, wo man absolute Geschlossenheit hat, auch im Parlament. Und dann gibt es Energie- oder halt eben Gesundheitspolitik-Felder, wo die Partei noch so ein bisschen um eine Linie ringt. Und ich glaube, man kann nach Dreivierteljahr Marcel Dettling als Präsident sagen, er ist es nicht, der dieser Partei dort eine klare Linie vermittelt.
Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, wenn man jetzt sagt, der Christoph Blocher hätte da den Umschwung angeführt, er allein ist es nicht gewesen. Ich weiss nicht, ob das genügt hat. Es sind noch 6 Gesundheitsdirektoren gewesen, der Kanton, von der SVP, die gemeinsam einen Brief geschrieben haben, einen guten Brief, gut formuliert, und der ist an alle Mitglieder gegangen, die es eindringlich dazu aufgerufen haben, man soll jetzt dieser Reform zustimmen.
Auf der Seite von denen, die Nein sagen, ist so ein bisschen federführend, ist ja der Fraktionschef Thomas Aschi gewesen. Wie ist denn seine Position in der Partei?
Da Der Thomas Häschi hat wie zwei Hüt an, dunkt's mir. Einerseits ist er der Vertreter von der Fraktion. Er sollte in der Parteileitung die Fraktionsmeinung vertreten. Auf der anderen Seite ist er aber auch wie der prominenteste Vertreter von der vom wirtschaftsliberalen Flügel von dieser Partei. Und die beiden Rollen sind zum Teil nicht ganz vereinbar. Und weil die Fraktion nicht ganz immer auf dem wirtschaftsliberalen Kurs segelt wie er. Und das macht es einmal ein bisschen schwierig. Und in der Fraktion gibt es die Meinung, er nehme zu fest die Rolle ein von der Parteileitung, von dem wirtschaftsliberalen Flügel, wo letzten Endes auch Magdalena Martullo-Blocho stark prägt.
Ich glaube, dazu kommen wenigstens teilweise noch Fragen von der Art vom Umgang, vom Stil. Er wird zum Teil als brüsk beschrieben, als jemand, der auf eine Art und Weise einfährt, auch schriftlich, wo sich die Leute ein bisschen überfahren fühlen. Ich glaube, das ist ein weiterer Punkt bei ihm.
Und was er natürlich auch noch stark in sich hat, die Rolle als Fraktionspräsident, er ist stark der Meinung, die Partei ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie geeint auftritt, wenn sie eine Linie vertritt. Und dann gibt es aber einen anderen Teil von der Fraktion, der sagt, wir sind in letzter Zeit stark gewachsen, wir können abseits von den Kernthemen auch ein bisschen einen anderen Kurs fahren, wir können dort auch mal Jo sagen, wir können uns zu Kompromiss bereit erklären und nicht einfach nur die Oppositionsrolle reinnehmen. Und das will der Thomas Häschi oft nicht, weil er sagt, dass die letzten Endes weniger erfolgreich für die SVP. Und die beiden Strömungen gibt es im Moment in der Partei und da wird drum gerungen.
Also, aber unter dem Aspekt ist es ein ziemliches Desaster gewesen, was sich jetzt zugetragen hat in den letzten Tagen, weil die Partei ist effektiv von einem Ja zu einem Nein, zu der Stimmenthaltung und am Schluss wieder Ja. Also eine grössere Vielfalt von Meinungen kann man eigentlich nicht anbieten. Und das wirkt nicht geeint.
Der Christoph Blocher hat offenbar die Position vom Häschi umgestürzt. Heisst also, ist der Häschi noch fest im Sattel als Fraktionschef?
Ich glaube, die Diskussion ist zu dem Zeitpunkt also ein bisschen müßig. Ich glaube schon, dass der Thomas Häschi mit seiner Art kann anecken innerhalb von der Fraktion und auch mit seinen Positionen. Gleichzeitig wissen auch alle in der Fraktion, dass er sich wahnsinnig ins Zeug legt, dass er enorm dossierfest ist, dass er sich komplett aufopfert, fast schon für die Partei und die Fraktion. Und ihn zu ersetzen aus den eigenen Reihen, das muss dann die Fraktion auch zuerst mal noch schaffen.
Das Hin und Her bei der Gesundheitsreform war ja nicht der erste so Slalomkurs, den die Partei dieses Jahr hat gefahren hat. Es war ja schon beim Stromgesetz so gewesen, im Juni, wenn ich mich recht erinnere. Ben, du hast das Dossier verfolgt. Kannst du uns schnell schildern, wie ist es dort gelaufen?
Also ich glaube sogar, dass das Stromgesetz ist so wie das Vorbild gewesen, der Vorläufer von dieser aktuellen Debatte. Und nur weil es das gegeben hat, die Diskussion dort, fällt es jetzt so verheerend aus, wie der Francesco vorher gesagt hat. Beim Stromgesetz ist es ganz ähnlich gewesen. Die SVP-Fraktion hat grossmehrheitlich Jo gesagt im Parlament. Die Parteileitung hat den Entscheid nachher kehren wollen. Dort federführend ist vor allem Magdalena Martullo-Blocho gewesen und aber auch der Thomas Häschi. Und dann hat man eigentlich die eigenen Kommissionsmitglieder brüskiert. Man hat ihnen gesagt, sie sollen nicht schwätzen an der Delegiertenversammlung. Und dort ist die Parteileitung noch erfolgreich gewesen, ein bisschen knapp, aber es hat gelangt. Die Partei ist nachher ins Nein gekippt gegen das Stromgesetz, gegen den eigenen Bundesrat Albert Rösti.
Gibt es einen tieferen Grund, wieso dass es zu diesen Diskussionen kommt in der SVP? Also zwischen dem Oppositionskurs, wie ihn eben jetzt der Thomas Häschi offenbar verfolgen will, und möglicherweise eher so regierungstreue Positionen auch, wie sie dann der Rösti als Bundesrat natürlich müssen vertreten.
Ich glaube, es hat in der SVP schon immer einen Teil gehabt, der gefunden hat, man sollte mitschaffen mit anderen Parteien, vor allem bei den grösseren Reformen. Man kann nicht immer nur Nein sagen. Und die Kräfte sind ziemlich unter Kontrolle gewesen, das ist mein Eindruck, und jetzt brechen sie ein bisschen auf. Also jetzt das Gefühl, jetzt, es gibt auch Themen, die so eine Dringlichkeit haben, wie zum Beispiel Gesundheitskosten, wo die SVP keine gute Bilanz hat, sind kaum je etwas vorgelegt, wo in Richtung Gesundheitsreform geht. Jetzt gibt es Leute in der Partei, die finden, die Verweigerungshaltung, das genügt einfach nicht mehr.
Man kann nicht so sagen, sie sagen jetzt nein, weil sie sich schon hat. Sonst hätte mir die Frage gefallen, ja, die sagen, was sollten wir denn sonst machen und dass sie dort gar nichts im Angebot haben.
Gut, das hat für die Partei bis jetzt eigentlich auch immer recht okay funktioniert. Also die SVP ist auch nicht eine Partei, wo man Lösungen auf alle Fragen erwartet, vielleicht, so grosso modo. Ich glaube, zwei Sachen spielen hier bei dieser Entwicklung eine grosse Rolle. Einerseits sind es die Wachstumsschmerzen von dieser Partei, die können zulegen bei den letzten Wahlen. Und andererseits glaube ich tatsächlich, dass es ein gewisses Führungsvakuum gibt. Das hat schon angefangen unter dem ehemaligen Parteipräsidenten Marco Chiesa. Da hat man vielleicht einfacher unter Kontrolle können halten. Und jetzt auch mit dem Marcel Dettling. Da gibt es neue Kräfte, die gewisse Morgenluft schnuppern.
Ich glaube einfach, was auch noch eine Rolle spielt, ich meine, es ist ja schon etwas Außergewöhnliches, wenn sich eine Fraktion relativ klar festlegt und dann tun ein paar wenige Köpfe in der Parteileitung sagen so, und jetzt machen wir das Gegenteil. Da brauchst du eine grosse Autorität. Und ich glaube, die Figuren, die da am Ruder sind und das jetzt probiert haben, die haben die Autorität nicht. Die hat nur der Christoph Bloch.
Und welche Rolle spielt der Albert Rösti? Weil im Bundesrat ist er ja tatsächlich eine sehr starke Figur.
Ich glaube, der Albert Rösti spielt im Bundesrat nicht so eine gross andere Rolle wie schon im Nationalrat. Er war auch dort schon einer von denen, der eine gewisse Kompromissbereitschaft hatte. Ich meine, das Energiegesetz, das er als Bundesrat vertreten hat, das hat er mitgeschmiedet schon im Parlament. Ich glaube nicht, dass er dort eine fundamental andere Rolle hat. Er kommt auch aus dem alten Berner Flügel von der SVP, wo immer wieder einmal für gewisse Kompromisse zu haben war, wo so aus dem Anfang von Adolf Ogi etc. so erwachsen ist. Und das clasht halt ein Stück weit mit dem Zürcher wirtschaftsliberalen Flügel.
Wobei, also da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Ich meine, er ist der Kampagnenchef von der Masseneinwanderungsinitiative. Also in den Kernthemen von der SVP, glaube ich, ist er aber, da bringt man kein Blatt zwischen ihn und die anderen, ja, ich sage jetzt Hardliner, oder?
Das ist auch heute noch der Fall. Also bei den Kernthemen ist die Fraktion immer geeint. Das sieht man auch bei der außerordentlichen Session zum Thema Migration. Das ist immer so. Das ist für die Fraktion kein Problem, dass sie sich eine Woche vorher stritten über die Gesundheitsreform und eine Woche später können geeint Schlangen stehen, um mit Beat Janz an die Gurgel gehen.
Also es gibt die Überthemen, Europa, Asyl, Neutralität. Und dort gibt es gar nichts zu diskutieren. Dort ist schon totale Einigkeit. Und dann gibt es alle anderen Themen, wo nachher auch die Machtspiele, die halt auch die SVP kennt, weil auch in der SVP will eine wichtigere Rolle übernehmen und andere ihre wichtige Rolle verteidigen, dass das dort eine Rolle spielt.
Absolut. Ich denke, das ist auch immer wieder wichtig für die Partei, dass sie sich bei diesen Kernthemen rückversichert, auch bei der Basis. Und jüngst haben sie ja zwei Initiativen lanciert. Einerseits die 10 Millionen Schweiz und andererseits Neutralitätsinitiative, noch über die Ounce, aber trotzdem, das ist auch ein Teil von der SVP, das ist dort stark engagiert. Und das sind eigentlich immer wieder so für sich, den Kreis zu schliessen oder vor allem eben die Reihe zu schliessen.
Francesco, du hast vorhin die Regierungsrätin und Regierungsräte angesprochen. Was spielen denn die für eine Rolle? Sind jetzt das eben die staatstragenden Behörden nach SVP-Vertreter oder sind das schon noch ganze SVPler, für im Jargon zu bleiben?
Nein, als Exekutivmitglied musst du eine andere Rolle einnehmen, das ist völlig klar. Aber gleichzeitig finde ich die Gesundheitsdirektorin interessant, weil dort ist zu einer heftigen Prüfung in der Corona-Zeit. Und dort sind sowohl Frau Rickli, vor allem der Herr Galati, Marc auch komplett auf einer anderen Linie gsi. Im Vordergrund war es, Bevölkerung zu schützen.
Geht es nicht letztlich um die Frage, wenn man die Verantwortung trägt, dann ist dann plötzlich vielleicht Opposition halt nicht mehr einfach der einzige richtige Weg?
Das ist bei denen sicher so. Und ich meine, es geht um eine Reform. Man redet seit 12 bis 14 Jahren über den Schritt von der einheitlichen Finanzierung. Also ich glaube, es gibt so etwas wie einen Konsens, jetzt muss man das endlich machen. Es ist genug lang diskutiert und darum geschraubt worden. Und wenn man, wenn man jetzt plötzlich dagegen ist, wie das Parteileitung der SVP probiert hat, dann muss man das sehr gut begründen. Und das haben sie nicht geschafft. Überhaupt nicht. Es ist ein Manöver, das keiner eigentlich begreift.
Wie wichtig ist es denn jetzt für die Vorlage, dass die SVP offiziell Ja sagt dazu?
Also ich glaube, das ist innerpolitisch oder innerparteilich ist das vielleicht wichtiger als für das Abstimmungsresultat schlussendlich. Ich denke schon, dass es eine gewisse Rolle spielt. Aber man hat schon bei den vergangenen Abstimmungen wie BVG, 13. AHV oder auch Stromgesetz gesehen, dass die Parteibasis dann halt eben manchmal schon nicht der Parole folgt, die die Parteileitung rausgibt.
Der FDP-Präsident Thierry Burkhardt hat kürzlich in einem Interview mit der Schweiz am Sonntag eine kleine Provokation platziert. Er hat behauptet, die SVP kippe in vielen Fragen immer mehr ins linke Lager. Wie ist er da drauf gekommen?
Also ich glaube, er hat hier eben nicht Parteileitung gemeint, sondern Parteibasis und hat Nachwahlbefragungen angesprochen zu der 13. AHV-Rente, zu der Pensionskassenreform und ein Stück weit vermutlich auch zum Stromgesetz, wo die Parteibasis eben sich für Reformen ausgesprochen hat, entgegen der Meinung von der Parteileitung. Und das, muss man sagen, hat ehrlich gesagt europäisches Vorbild. Also in Deutschland, England und auch Teile von Spanien etc. gibt es viele rechte Parteien, die in Sozialfragen eben durchaus auch linkere Positionen vertreten, als man das vielleicht könnte erwarten. Und ich glaube, die Schweiz ist da kein Sonderfall. Ich glaube eher, die SVP-Spitze ist da ein bisschen ein Sonderfall.
Aber was sind denn das für Leute, die anders stimmen in der SVP, die plötzlich mit den Gewerkschaften stimmen?
Also von mir aus gesehen, ein entscheidender Punkt in dem Ganzen ist der Untergang von der CS, wo eine Erschütterung war, wo haben müssen mit sehr viel Geld Garantien ausgestellt werden. Und das bringt im rechten Lager einiges ins Rutschen, gerade im Verhältnis zum Staat. Und ein Argument, das man dann viel gehört hat, ist, also wenn der Staat so viel Geld zur Verfügung stellt, über Nacht, um eine Bank zu retten, Gott sei Dank ist ja dann nicht gebraucht worden, dann möchten wir jetzt einmal etwas für die Rentner tun und die 13-Rente durchbringen. Ich glaube, das ist meine Überzeugung. Ohne die CS-Krise hätte es die 13-Rente nicht gegeben.
Eine Art Trotzreaktion. Ich habe allerdings auch gehört, auch aus der SVP, wo dann die Stimmen kommen und sagen, wenn man so viel Geld hat für das Asylwesen, für Asylsuchende, für Ausländer, dann hat es jetzt auch mal Geld für uns. Ist das einfach eine Behauptung von der SVP oder ist an dem vielleicht auch etwas dran?
Ich glaube, also das hat die Behauptung zumindest verfangen. Ich glaube, ein grosser Teil von dem Erfolg hängt auch mit dem Pierre-Yves Maillard zusammen, linke Gewerkschaftsboss, wo sich auch nicht zu schade ist, selber ab und zu in die populistische Schublade zu greifen und ein, zwei Argumente von dort rauszuziehen, so dass es bei seiner Wählerschaft ankommt, aber durchaus auch eben bei der SVP-Wählerschaft Anklang findet.
Ich glaube, der Maya hat jetzt auch eine Rolle gespielt bei dieser Position zu dieser Gesundheitsreform. Also es gibt einige Leute in der Partei, die sagen, man könne sich den Schwenker von der Parteispitze nur so erklären, dass man Angst hat davor, dass man wieder auf der falschen Seite ist und dass der Herr Maillard wie die Volksseele sehr gut spürt, dass man das will verhindern und dass man darum sich jetzt auf die Seite von der Gewerkschaften schlägt. Es wäre ein Zeichen von Schwäche von mir aus gesehen.
Ja, es wäre vor allem ein interessantes Zeichen, wer auch noch die Partei führt. Also jetzt haben wir über Christoph Blocher geredet, über Marcel Dettling geredet, über Thomas Eschi geredet und jetzt bringst du noch als eine von den Führungskräften von der SVP den Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard ins Spiel. Finde ich natürlich einen originellen Ansatz, aber ist nicht ganz von der Hand zu weisen natürlich. Gleich, weil die Parteileitung ist ja sonst sehr stark. Es ist ehrlich, häufig hat man gesagt, die SVP ist eine Top-Down-Partei. Dann wird nicht basisdemokratisch entschieden, sondern dann kommt es oben runter. Warum schaffen sie es denn nicht, in diesen letztlich auch gleich auch aus bürgerlicher Sicht wichtigen Themen ihre Basis zu überzeugen?
Ich glaube, es ist das grosse Verdienst von Christoph Blocher, dass er eigentlich immer dieser Wirtschaftselite angehört hat, aber den Spruch geredet hat von der Arbeitnehmerschaft, von den sogenannten einfachen Leuten. Und im Moment gelingt das dieser Partei nicht. Wenn der Thomas Aschi redet, wenn Magdalena Martullo-Blocher redet, dann wirkt das halt einfach ein bisschen mehr nach Elite, als es beim Christoph Blocher tönt hat. Und wegen dem ist eigentlich die Wahl von Marcel Dettling als Parteipräsident eine interessante gewesen. Man hat dort probiert, eben genau wieder zu dem zurückzukommen. Das spürt man im Moment einfach noch zu wenig, dunkt es mir. Und das ist das, was ich meine mit dem Vierungsvakuum. Es ist vor allem auf einer sprachlichen Ebene, wo man die Basis verliert.
Manchmal hat man das Gefühl, die Partei sucht seit Jahren einen neuen Toni Brunner.
Ja gut, aber ich würde sagen, der neue Parteipräsident ist jetzt noch nicht so lange dran. Dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Vielleicht lernt er jetzt auch aus Fehlern. Ich weiß nicht, ob man bereits kann sagen, dass der Dettling wird scheitern. Das würde ich nicht sagen.
Für das ist es sicher noch zu früh, aber ich meine, was sicher passiert ist, gerade jetzt bei der Gesundheitsreform, er hat eigentlich in letzter Minute probiert, sich dann für eine Stimmfreigabe einzusetzen, so als schlichtendes Element noch in letzter Minute, und ist auch mit dem komplett abgeschifft. Eigentlich, wenn man einen starken Parteipräsident hätte, dann hat man gesagt, okay, auf das hat sich dann die Partei können einigen, aber dass es nicht so weit gekommen ist, dunkt mir, ist ein Signal dafür, dass sich gewisse Kräfte eben schon sehr im Rechtssinn haben in der Partei.
Und für mich ein grosses Rätsel, wir haben vorhin am Anfang von Christoph Blocher geredet, seine Tochter ist im Lager gewesen, wo jetzt eigentlich sehr schlecht aussieht, und man fragt sich dann, die innerfamiliäre Kommunikation, wieso funktioniert die nicht besser? Das hätte man können verhindern.
Ja, man hätte gerne so ein bisschen reingelassen ins Gespräch. Ich weiss auch nicht, vielleicht am Sonntagsmittagstisch, wo die Familie zusammenkommt bei Blochers, und man nochmal die Woche ein bisschen la Revue passieren, was dort so ist diskutiert worden. Der Christoph Blocher ist eigentlich jetzt durch das ganze Gespräch immer wieder ein bisschen umgegeistert, immer wieder aufgekommen. Man hat den Eindruck, er hat auch schon mehrmals gesagt, er will sich jetzt zurückziehen auf das Strategische und so. Und gleich in unregelmäßigen Abständen scheint es ihn immer noch zu brauchen in der SVP. Wenn man jetzt nach vorne schaut, was wird es denn mal für eine SVP ohne Christoph Blocher, wenn man es heute probiert vorzustellen?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eine Art der Rückbesinnung gibt auf die beiden Flügel, Bern, Zürich, zu Zeiten von Adolf Ogi. Und dass es, wenn es dieser Partei nicht so gelingen, sich auf die grossen Kernthemen immer wieder zu einigen, wenn es dort einmal einen Schiffbruch geben, dass sich dann eine Art der Spaltung abzeichnet.
Ich würde dem weitgehend zustimmen. Also ich glaube, die Vorstellung, dass der Christoph Blocher zurücklehnt und zuschaut, was in dieser Partei läuft, ohne zu intervenieren, wenn ihn etwas stört. Das ist völlig illusorisch. Solange er lebt, wird er die Partei prägen und Einfluss nehmen. Das ist völlig klar. Und in der Zeit nach dem Christoph Blocher glaube ich auch, es wird müssen eine Person geben mit einer grossen Ausstrahlung und Autorität, um die Partei zusammenzuheben. Und wenn das nicht gelingt, dann wird man heftige Grabenkämpfe über eine längere Zeit.
Mit diesem Blick in die Glaskugel kommen wir zum Schluss vom heutigen Podcast. Das war «Hinter der Schlagzeile» mit dem Francesco Benini und mit dem Benjamin Rosch. Herzlichen Dank für das Gespräch, und ich hoffe, es hat Spass gemacht beim Zuhören.